Halleluja, wir können anfangen. Passendes Thema, dadurch, dass ich ja heute ins Krankenhaus komme, heute geht es um die Auferstehung. Gott ist gut, Amen. Wir sind bei 1. Korinther 15, wir sind im Korintherbrief und heute werden wir den Korintherbrief abschließen. Und 1. Korinther 15, eins der gigantischsten Kapitel, das du jemals in der Bibel lesen wirst. Das ist sowas von ein fantastisches Kapitel. Es ist wirklich, ich will nicht sagen unglaublich. Unglaublich sagen wir ja nicht, weil wir glauben ja ans Übernatürliche. Wir glauben an das, was andere nicht glauben. Okay? Aber es ist so einfach nur fantastisch, dieses Kapitel. Okay? Und das Kapitel hat, soweit ich weiß, 57 Verse. Also ist es ziemlich lang. Wir werden wahrscheinlich nicht alle 57 Verse heute durchmachen, aber so die wichtigsten Punkte werden wir definitiv angehen. Vielleicht wisst ihr, wieso Jesus nach seiner Auferstehung das erste Mal sich den Frauen offenbart hat? Wisst ihr das? Um sicher zu gehen, dass die Botschaft auch wirklich rausgeht. Okay. Oha, das Ding ist, es ist nichts Schlechtes, okay? Das Ding ist, Männer machen das immer, oder Frauen denken, wenn wir das sagen, das ist was Schlechtes. Nein. Ohne die Frauen wäre das Leben langweilig. Genau. Amen. Aber, okay, wir müssen die Botschaft verkürzen. Nein, okay. Halleluja. Lass uns anfangen beim Vers 1. Erster Kapitel. 1. Korinther 15 ab Vers 1. Wir werden bis Vers 8 lesen. Und ich tue euch aber, Brüder, das Evangelium kund, das ich euch verkündigt habe, das ihr auch angenommen habt, in dem ihr auch steht, durch das ihr auch errettet werdet, wenn ihr festhaltet. Mit welcher Rede ich es euch verkündigt habe, es sei denn, dass ihr vergeblich zum Glauben gekommen seid. Denn ich habe euch vor allem überliefert, was ich auch empfangen habe, dass Christus für unsere Sünden gestorben ist, nach den Schriften, und dass er begraben wurde und dass er auferweckt worden ist am dritten Tag nach den Schriften, und dass er Kephas erschienen ist, dann den Zwölften, danach erschien er mehr als 500 Brüdern auf einmal, von denen die meisten bis jetzt übrig geblieben, einige aber auch entschlafen sind. Danach erschien er Jakobus, dann den Aposteln allen, zuletzt aber von allen, gleichsam der unzeitigen Geburt, erschien er auch mir. Schaut mal, was Paulus hier sagt. Paulus geht hier einen wissenschaftlichen Weg, geht er hier. Okay, was Paulus macht ist, er tut erstmal bestätigen, dass es die Auferstehung gibt. Okay, dass es die Auferstehung gibt. Das ist das Wichtigste. Später werden wir sehen, dass er darüber spricht, wenn es keine Auferstehung gibt, dann macht unser Leben gar keinen Sinn. Aber bevor er an die Auferstehung geht, okay, das ist das 15. Kapitel, das ist das letzte Kapitel, bevor er sozusagen den Abschluss im Kapitel 16 dann angeht. Aber in diesem Kapitel sagt er, pass mal auf, das ist das letzte Kapitel, nachdem er all diese anderen Sachen erzählt hat, okay, von Kapitel 1 bis Kapitel 14. Und wir sind all diese Kapitel, sind wir so ein bisschen durchgegangen. Und wir sehen in Kapitel 3, Vers 2, dass er sagt, hey, als ich damals bei euch war, habe ich nicht wie zu Geistlichen gesprochen, sondern wie zu Fleischlichen. Ich konnte euch Milch geben, konnte euch keine feste Speise geben. Und auch jetzt noch, wenn ich schreibe, kann ich euch keine feste Speise geben. Was bedeutet, all das, was wir lesen im 1. Korintherbrief, ist geistliche Milch. Geistliche Milch, das ist die Grundlage für jeden Glaubenden, wo wir starten. Okay, er hat darüber gesprochen, über die Geistesgaben Kapitel 12, über die Liebe in Kapitel 13, über das Sprachengebet und die Prophezeiung in Kapitel 14, über das Abendmahl in Kapitel 11, über die Frau in der Gemeinde, über Götzenopferfleisch und all diese Sachen. Das ist alles die Grundlage unseres Glaubens, nicht allein. Okay, es gibt viele andere Dinge noch, aber er sagt, das ist geistliche Milch. Und dann sagt er, okay, und dieses Kapitel 15, das ist so der Abschluss, nachdem er alles aufgebaut hat, kommt er jetzt und sagt er, pass auf, und jetzt geht es um die Auferstehung. Das ist so gigantisch. Auferstehung ist was Fantastisches. Ohne die Auferstehung macht unser Leben keinen Sinn. Und was er dann macht ist, er geht einen wissenschaftlichen Weg. Und zwar, wie bestätigst du, dass etwas wirklich wahr ist? Du brauchst Zeugen. Wisst ihr, wie viele Religionen es gibt, die an Auferstehung glauben? Heute. Es gibt, wenn wir so nennen, Religion. Es gibt drei Religionen heute auf der ganzen Welt, die an Auferstehung bzw. an die Auferstehung glauben. Es ist das Judentum, das Christentum und der Islam. Nein, alle anderen glauben an Wiedergeburt oder Reinkarnation und so weiter. Aber das sind die drei Religionen, die an die Auferstehung glauben. Aber es gibt nur eine, es gibt nur einen Glauben, die auch wirklich bestätigen können, dass jemand auferstanden ist. Und er geht hier und sagt, passt auf, das, was ich euch predige, das ist gigantisch. Ich habe euch gepredigt, dass Jesus Christus für euch gestorben ist, was unheimlich wichtig ist. Wenn wir aufhören, in der Gemeinde über die Kraft des Kreuzes und des Blutes zu predigen, dann haben wir etwas verloren. Es gibt eine Geschichte von einem Indianer, ich glaube, er war sogar Häuptling, Indianerhäuptling von Missionaren, die zu ihnen gekommen sind. Weil damals, als Amerika gefunden wurde, weil viele sagen, ja, wann hat Kolumbus Amerika gefunden? 1492. Aber eigentlich stimmt es nicht, weil die Indianer haben eigentlich Kolumbus gefunden. Okay. Sie haben ihn dort auf See gesehen und haben gesagt, hey, komm, wir retten dich. Okay. Weißt du, weil das ist ein bisschen, wie sagt man, überheblich zu sagen, Kolumbus hat Amerika gefunden, wenn es da schon lange Indianer gab und so weiter und all die ganzen Völker, weißt? Nein, die Indianer haben Kolumbus gefunden. Und er sagt, zu uns kamen Missionare. Der erste Missionar, der ankam, hat gesagt, es gibt einen Gott. Wisst ihr, was wir mit dem gemacht haben? Wir haben ihn davon gejagt. Natürlich gibt es einen Gott. Der zweite kam zu uns und hat gesagt, hey, ihr dürft nicht lügen, ihr dürft nicht trinken, ihr müsst euch bessern. Wisst ihr, was wir mit dem gemacht haben? Wir haben dem nicht zugehört. Aber ein Missionar kam zu uns. Ein Missionar kam zu uns, der hat von dem Gott gesprochen, der Himmel und Erde geschaffen hat, der für unsere Sünden gestorben ist und der auferstanden ist. Und dann haben sich unsere Ohren gespitzt und eine Erweckung ist ausgebrochen in unserem Stamm. Wenn wir aufhören, über das Kreuz zu predigen, über die Auferstehung zu predigen, dann haben wir aufgehört, über das zu predigen, was die Welt ausmacht, die Welt errettet und was uns Hoffnung gibt, was in den Himmeln ist. Und er sagt, passt auf, er sagt, hey, ich habe euch das alles gepredigt, aber das ist, wenn ihr euch nur auf meine Predigt stützt, habt ihr vielleicht ein Problem. Aber ich sage euch eins, er ist auferstanden, weil er hat sich Kephas, ist er erschienen, was Petrus ist. Und dann ist er den 12 Aposteln erschienen. Und danach 500. Bei über 500 weiteren Brüdern zur gleichen Zeit. Was nicht bedeutet, sie waren alle am gleichen Ort. Weil wir wissen, dass sogar zwei Richtung Emmaus waren. Und sie gingen Richtung Emmaus und Jesus erschien ihnen und sie haben ihn nicht mal erkannt. Warum? Weil wir erkennen Jesus nicht mehr so nach dem Fleisch, sondern so nach dem Geist. Und er ist mit ihnen gewandelt und irgendwas ist passiert in ihrem Herzen, aber sie haben es noch immer nicht gecheckt, weil sie einfach in dieser natürlichen Welt noch immer irgendwie drin waren und sich gedacht haben, wir haben eigentlich diese Hoffnung auf Jesus gesetzt und all diese Sachen. Und erst als Jesus am Abend das Brot gebrochen hat, sind ihnen die Schuppen von den Augen gefallen und auf einmal haben sie erkannt und Jesus war nicht mehr da. Das, was sie gemacht haben, sie sind dann sofort zurück nach Jerusalem, um allen das zu erzählen. Das Problem ist, sie waren nicht die Einzigen. Wir wissen, es waren sogar über 500, die es mitbekommen haben. Und dann sagt er, passt auf, es waren über 500 und die meisten von denen sind sogar noch lebendig. Was bedeutet, wenn ihr daran zweifelt, geht und befragt sie. Es gibt keine andere Religion, keinen anderen Glauben, der dir das bestätigen kann. Es gibt, auch wenn sie an eine Auferstehung glauben, aber wir haben die Bestätigung, die wissenschaftliche Bestätigung, dass Jesus Christus wirklich auferstanden ist und dass Jesus Christus wirklich lebt. Niemand kann dir das sonst, weißt du was? Sogar die Juden, obwohl wir glauben, dass sie das Volk Gottes sind und Gott noch immer einen Plan mit ihnen hat, aber wir wissen, dass Elia nicht gestorben ist. Elia ist aufgefahren. Aber unser Evangelium sagt, dass er wirklich lebt, weil Jesus hat ihn gesehen. Petrus hat ihn gesehen, Johannes hat ihn gesehen. Sie haben ihn gesehen, als Jesus da stand am Verklärungsberg und auf einmal erscheinen Mose und Elia. Wir sind die Einzigen, die 100% sagen können, dass die Auferstehung, dass es sie wirklich gibt. Das ist komplette Wissenschaft. Er ist einen wissenschaftlichen Weg gegangen. Er hat nicht gesagt, hey, pass mal auf, ihr müsst glauben. Nein, 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 nein. Wisst ihr was? Lass uns mal die Fakten niederlegen. Er sagt nicht, hey, ihr müsst glauben, was ich euch sage. Nein, er sagt, was, das sind die Fakten. Habt ihr ein Problem damit? Geht, befragt die ganzen Leute. Wisst ihr, dass sogar jüdische Lehrer wegen dem Kapitel 15 glauben, dass Jesus wirklich auferstanden ist. Aber nicht an ihn als Messias glauben. Aber sie sagen, die wissenschaftlichen Fakten sind sowas von grundlegend wirklich gegeben, dass sie sagen, okay, wir können nicht verleugnen, dass Jesus Christus nicht auferstanden ist. Wir müssen es zugeben, dass Jesus Christus wirklich auferstanden ist. Aber sie sagen, okay, aber wir glauben noch immer nicht, dass er der Messias ist. Das ist ein anderes Thema. Aber die Auferstehung können nicht mal sie leugnen. Warum? Damals 500 Leute an unterschiedlichsten Orten, auf einmal kommen sie nach Jerusalem und alle erzählen das Gleiche. Jesus ist auferstanden. Jesus ist auferstanden. Deswegen predigen wir das Kreuz und die Auferstehung. Es gibt nichts anderes, was mehr, was kraftvoller ist, wie die Auferstehung Jesu Christi. Weil er auferstanden ist, die Bibel sagt, weil er auferstanden ist, haben wir Auferstehung, wann auch immer. Amen. Das ist sowas von gigantisch. Wisst ihr, die Moslems erzählen, sie glauben an Auferstehung. Juden glauben an Auferstehung. Aber wir haben die Bestätigung, dass es sie wirklich gibt. Und dann geht er weiter im Vers 13 bis 20. Wenn es aber keine Auferstehung der Toten gibt, so ist auch Christus nicht auferweckt. Wenn aber Christus nicht auferweckt ist, so ist also auch unsere Predigt inhaltslos. Inhaltslos aber auch euer Glaube. Wir aber auch als falsche Zeugen Gottes befunden, weil wir gegen Gott bezeugt haben, dass er Christus auferweckt habe, den er nicht auferweckt hat, wenn wirklich Tote nicht auferweckt werden. Denn wenn Tote nicht auferweckt werden, so ist auch Christus nicht auferweckt. Wenn aber Christus nicht auferweckt ist, so ist euer Glaube nichtig. So seid ihr noch in euren Sünden, also sind auch die, welche in Christus entschlafen sind, verloren gegangen. Wenn wir allein in diesem Leben auf Christus gehofft haben, so sind wir die elendsten von allen Menschen. Nun aber, Christus aus den Toten auferweckt, der Erstling der Entschlafenen. Er sagt, wisst ihr was? Das Ding ist, er sagt, wenn das nicht stimmt, dann ist alles sinnlos, was wir machen. Und das Schlimmste ist, dass ihr in euren Sünden noch immer bestehen bleibt. Wenn Jesus Christus nicht auferstanden ist, dann sind wir noch immer in unseren Sünden und noch immer haben wir ein Problem, dass wir nicht in den Himmel kommen. Noch immer haben wir ein Problem, dass wir nicht errettet werden. Aber er sagt, aber Jesus Christus ist auferstanden. Wisst ihr, Paulus war das perfekte Beispiel, um das zu predigen. Wem solltest du mehr glauben als Paulus? Wem solltest du mehr glauben als Paulus? Es gibt Leute noch heute, die das Evangelium predigen, wegen ihrer eigenen Herrlichkeit, wegen ihren eigenen Finanzen, wegen all diesen Sachen. Es gibt Leute heute noch, die das machen. Es gibt wirklich, ich weiß nicht, vielleicht wissen es manche von euch, aber was ich angefangen hatte, wo ich 19 war, katholische Theologie zu studieren, okay, weil ich wollte Gott dienen. Und was ich dann gemacht habe, ist, bevor ich angefangen habe zu studieren, bin ich zu so einem Seminar gegangen, wo man Altgriechisch und Altgehebräisch lernt. Und wir waren circa 30 dort in diesem Seminar, also bevor das Studium angefangen hat. Wir waren circa 30 dort. Und von diesen 30 wollten circa, ich glaube, da waren, glaube ich, 3 oder 4 Damen und der Rest waren Männer. Von diesen 30 wollten, glaube ich, circa, ich bin nicht mehr ganz sicher, 22 Priester werden. Und wisst ihr, wie viele von diesen 22 wirklich gläubig waren? 2. Der Rest, wir haben gesagt, das ist sicheres Gehalt. Sicheres Gehalt. Weil das Ding ist, Theologie ist auch nur eine Wissenschaft. Und wir arbeiten uns in diese Wissenschaft rein und predigen einfach, was diese Wissenschaft sagt und haben einfach einen gesicherten Job. Es gibt heute noch Leute, die das Evangelium dafür benutzen, um gesicherte Finanzen zu haben. Aber Paulus, der Pharisäer der Pharisäer, Paulus, derjenige, der bis zu seinem, geschichtlich gesehen, bis zu seinem 22. Lebensjahr, hat er 2 Doktorate bereits fertiggestellt. Paulus, der von Gamaliel gelehrt wurde. Was bedeutet, Gamaliel war damals einer von den 2 höchsten Lehrern, die du haben konntest. Paulus, der so angesehen war im jüdischen Volk. Paulus, der rein geschichtlich gesehen wahrscheinlich auch mit der Tochter des Hohepriesters verheiratet war. Paulus, viele sagen, dass er sogar der Nächste in der Linie war, um Hohepriester zu werden. Wenn du all das hast, wenn du Geld hast, wenn du Ruhm hast, wenn du Wissen hast, wenn du all diese Sachen hast, wenn du sogar so einen Standpunkt hast, dass sogar dir übertragen wurde, die Verwalterschaft, die Gemeinde zu verfolgen, heißt es, du hast einen Namen, der über anderen Namen in der Gesellschaft steht. Aber dieser Paulus sagt, all das ist zum Kot geworden für mich. All das ist für mich zu nichts geworden. Wenn wir jemanden haben, dem wir glauben müssen, dann ist es Paulus. Gott hat genau diesen jungen Mann dafür benutzt, das Evangelium zu proklamieren. Weil es gibt keinen, der möglicherweise besser qualifiziert war, der stolzer war, der angesehener war in der Gesellschaft, als diesen Paulus, der die Gemeinde verfolgt hat. Und wie macht es Jesus? Jesus erscheint ihm. Und auf einmal, 3 Tage ist er blind und dann kommt ein Bruder, der für ihn betet und auf einmal gehen die Schuppen von seinen Augen weg und Jesus ist ihm erschienen. Und das ist das, was er sagt. Er sagt, wisst ihr was, das ist nicht nur einfach Glauben, es ist wissenschaftlich belegt. Kephas ist erschienen, den 12. ist erschienen, noch 500 weiteren Brüder, die ihr heute noch befragen könnt. Aber zu allerletzt, obwohl ich es nicht würdig war, ist er mir erschienen. All das, was wichtig ist, Geld, Finanzen, Autos, all diese Sachen, dieses Ansehen in der Gesellschaft, all das habe ich, okay, damals gab es keine Autos, ich verstehe das, okay. All das habe ich für nichtig erklärt, wegen dieser einen Sache. Wenn du niemanden glaubst, du musst Paulus glauben. Es wäre dumm, ihm nicht zu glauben. Wieso sagt dieser eine, ich lasse alles stehen und liegen und gehe in die Welt. Lass mich schlagen 5-mal. Schiffbrüche habe ich erlebt. All diese Sachen. Wieso sollte er das machen? Eine Sache. Er hat Jesus Christus, ist er begegnet. Er ist Jesus Christus begegnet. Er ist dem Kreuz begegnet. Er ist der Auferstehung begegnet. Er hat gesagt, weißt du was? Diese verrückte Gemeinde, Ekklesia, wie sie auch sich nennt, sie hat von dieser Auferstehung gepredigt. Weißt du was? Die müssen wir verfolgen. Die müssen wir töten lassen. Weißt du was? Diese Dummheiten. Und auf einmal, Paulus, wieso verfolgst du mich? Paulus, wenn wir niemandem glauben, nie ihm müssen wir glauben. Es gibt nichts. Es gibt geschichtliche Bücher. Es gibt kein einziges geschichtliches Buch, egal welches du nimmst, das mehr Skripte hat, die das Evangelium bestätigen, die mehr Skripte hat, die das Neue Testament bestätigen, als das Neue Testament. Nichts, nichts, nichts. Und dann ohne dieses hier. Lass kurz. Ich weiß. Möglicherweise mache ich nächstes Jahr eine Bibelschule, einfach über gewisse Argumente, die muslimische Lehrer verwenden. Okay? Und zwar zum Beispiel, wisst ihr was? Zum Beispiel, das ist so das Typische. Ja, zeig mir in der Bibel, dass Jesus über sich selber sagt, dass er Gott ist. Und ich glaube dir, wo er ganz klar sagt, er ist Gott. Jesus muss das gar nicht. Jesus muss das gar nicht. So, aber wenn ich dieses Argument von Ihnen benutze, dann haben Sie Ihre eigene Schrift, den Koran, zerstört. Das müssen wir wissen, weil im Koran steht, pass auf, Jesus muss sagen, ich bin Gott, sagen die. Ansonsten sagt er ja nicht, er ist Gott. Junger Fisch, in der Gesellschaft, Jesus, die wollten Jesus umbringen, weil er über sich selber gesagt hat, er ist Gott. Okay, nur in einer Art und Weise, wie es bei uns nicht möglich gewesen wäre. In der damaligen Zeit hat er so oft, ich bin gesagt, ich bin der Kyrios und all diese Sachen, das in der Septuaginta nur für Gott verwendet wurde und auf einmal wollen sie ihn töten. Wieso wollen sie ihn töten? Weil er über sich behauptet hat, er ist Gott. Aber schaut mal, wenn wir das annehmen, dass er über sich selber sagen musste, ich bin Gott, ansonsten glauben wir nicht daran. Wenn er das sagen musste, dann stimmt der Koran auch nicht. Warum? Weil im Koran steht, ich glaube in Sure 73, dass Mohammed über sich selber sagt, dass in der Bibel von ihm zweimal prophezeit wurde. Weil im Koran steht, wenn du etwas im Koran nicht findest, dann schau im Ilja nach, im Evangelium nach. Okay? So, und er sagt über sich selber, zweimal wurde über mich prophezeit. Hast du jemals Mohammed in der Bibel gelesen? Das ist so ein dummes Argument, bei allem Respekt vor den Menschen. Aber das ist ein dummes Argument zu sagen, dass Jesus über sich selber sagen muss, ich bin Gott. Somit hast du dann sozusagen auch diese Prophezeiung, von der Mohammed geglaubt hat, dass sie in der Bibel über ihn ist, kaputt gemacht, weil nirgends in der Bibel steht Mohammed oder Ahmed. Okay, nirgends. Aber wenn du dieses Argument verwendest, hast du sozusagen deinen eigenen Koran zerstört. So, das Problem ist aber, bei vielen Christen funktioniert es, weil sie die Schrift selber nicht kennen. Und das ist das Problem. Auf der anderen Seite ist, den Koran kennen viele auch nicht. Weniger wie 1% der Moslems haben den Koran jemals gelesen, weil den Koran darfst du ja eigentlich nur im Arabisch lesen. Und viele sagen, ja, der Koran, den gibt es immer nur einen. Allein im Englischen gibt es 115 Übersetzungen. Das wollen die meisten euch nur nicht zugeben. Anyways, die Bibel ist das einzige Buch, das du jemals finden wirst. Jesus ist der einzige, wo in der Geschichte der Menschheit jemals bestätigt wurde, von Personen bestätigt wurde, von Personen Zeugnis gegeben wurde, dass er wirklich auferstanden ist. Es gibt keinen einzigen Menschen, es gibt niemanden, von dem du jemals es hören wirst in der Geschichte der Menschheit, außer von Jesus. Wenn es keine Auferstehung gibt, dann ist unser Glaube umsonst, unser Leben ist umsonst, aber Jesus ist auferstanden, er ist sogar der Einzige, von dem jemals von allen Religionen dafür Zeugnis gegeben wurde. Und schaut mal, was noch passiert, das ist so gigantisch, als Jesus auferstanden ist. Das ist so, dass du siehst, Jesus ist sowas von wie selbstlos. Sowas von selbstlos. Matthäus 27, 52. Und die Grüfte öffneten sich und viele Leiber der entschlafenen Heiligen wurden auferweckt. Und sie gingen nach seiner Auferstehung, nach Jesus seiner Auferstehung, gingen sie aus den Grüften und gingen in die heilige Stadt und erschienen vielen. So, es ist nicht nur Jesus, der auferstanden ist, sondern Abraham ist auferstanden, Josef ist auferstanden, David ist auferstanden, keine Ahnung, Abraham ist vielleicht in die Stadt gegangen und hat sich Brot gekauft, keine Ahnung, möglicherweise ist Esther aufgestanden und hat sich den letzten Schrei von Schal sich geholt, wow, hey, damals gab es das bei mir nicht, überlegt euch mal, was das für ein Ereignis war. Abraham läuft durch die Stadt. Esther läuft durch die Stadt. David sieht vielleicht die neuesten Sandalen und denkt sich, oh, ich liebe Schuhe, ey, die hole ich mir. Ich habe ja noch 40 Tage Zeit, weil Jesus läuft 40 Tage auf der Erde rum, bevor wir nach oben gehen. Hey, in 40 Tagen, weißt du, die kann ich benutzen. Wer weiß, was auch passiert. Weißt du, all diese Propheten, sie liefen durch die Stadt und die Leute haben sie gesehen. So selbstlos ist Jesus. Jesus sagt nicht, hey, ich stehe für mich auf. Nein. Jesus sagt, ich will auferstehen wegen all diesen hier. Und das Ding ist, die Auferstehung hat so viel Kraft, dass sogar die Grüfte gesprengt wurden, die Leiber, die möglicherweise schon verfallen waren, die möglicherweise schon gestunken haben, auf einmal sich transformiert haben, die stehen auf und gehen in die Stadt. Stellt euch mal vor, wie das heute aussehen würde. Wenn die Leute aus der Hippie-Zeit auferstehen würden, junger Fisch, die würden bei uns direkt reinpassen mit ihrem Retro-Zeug. Es wäre natürlich ein bisschen komisch mit den Mittelalter-Leuten, okay? Okay, naja, manche, Chris, sorry, das wird schon passen. Nein. Okay, vergib mir, okay. Auferstehung ist sowas Gigantisches, dass Jesus gesagt hat, das ist etwas, was wir ebenso haben. Ohne das ist unser Leben nichts wert. Vielleicht habt ihr schon mal von zwei Genomen gehört. Deswegen ist es so wichtig, dass wir daran glauben, dass wir unser Leben nach Jesus ausrichten. Vielleicht habt ihr von den zwei Ganoven gehört, die schon sozusagen in der Rente waren und sich angefangen haben, darüber nachzudenken, über den Tod. Okay? Und die zwei Ganoven, und der eine sagt zu mir, weißt du was, ich will auf jeden Fall in den Himmel. Sagt der andere zu ihm, was willst du dort? Dort kennst du doch niemanden. Wir wollen viele Leute oben kennen, okay? Wir wollen viele Leute oben kennen. Deswegen sind wir dabei, das Evangelium zu proklamieren, das Königreich auszubreiten, weil wir wollen oben sehr viele Leute kennen. Amen. Vers 22 und 23. Denn wie in Adam alle sterben, so werden auch in Christus alle lebendig gemacht werden. Jeder aber in seiner eigenen Ordnung, der Ersten in Christus, sodann die, welche Christus gehören bei seiner Ankunft. Schaut mal, was hier steht. Er sagt, alle sterben in Adam. Wir sind alle aus Adam heraus. Somit sterben wir alle, weil Adam gesündigt hat. Aber er sagt, aber in Christus leben, werden wir alle leben. Warum? In Christus. Er ist der Einzige, von dem es überhaupt ein Zeugnis davon gibt, dass er auferstanden ist. Deswegen muss es er sein. Es kann keinen anderen geben, außer Jesus Christus. Er ist derjenige, der auferstanden ist. Wenn er auferstanden ist, ist derjenige, der Leben hat. Warum? Er hat den Tod besiegt. Ich gehe keinem nach, der den Tod nicht besiegt hat. Und von Jesus ist er ist der Einzige, von dem Zeugnis gegeben worden ist, dass er den Tod besiegt hat. Und somit folge ich Jesus nach. Jesus, wo du hingehst, gehe ich hin. Jesus, was du machst, da will ich hingehen. Jesus, ich will einfach nur, dass du verherrlicht wirst, okay? Das ist mein Gebet, okay? Ich will einfach nur, dass er verherrlicht wird durch unser Leben, durch euer Leben, durch mein Leben, egal, in dieser Stadt. Ich will einfach, dass Jesus verherrlicht wird. Wenn wir aufhören, das ist unser Problem in der heutigen Zeit, dass wir uns anpassen wollen. Bis zu einem gewissen Grad darfst du dich anpassen. Pass dich an mit deinen Klamotten und so weiter. Aber das Evangelium können wir nicht anpassen. Wenn wir aufhören, vom Blut, vom Kreuz, von der Auferstehung zu sprechen, haben wir die Kraft komplett verloren. Dann sind es Geschichten, die viele kennen. Geschichten, wie die in Weihnachten erzählt werden und keinen Menschen berühren. Keinen Menschen berühren. Aber Jesus ist auferstanden. Jesus ist auferstanden. Mein Gebet, wisst ihr, wenn ich einschlafe, in meinen Gedanken habe ich das Kreuz umarmt, okay? Und diese umarmt nicht nur von hinten, okay? So, also, aber ich umarme das Kreuz. So schlafe ich ein. Es ist das Beste, was es gibt. Ich habe keine Ahnung, wie viel Tiefe und wie viel Höhe in dem Kreuz und in der Offenbarung des Kreuzes ist, aber ich weiß eins, wenn ich es festhalte, dieses Kreuz, an dem er gestorben ist, das Kreuz, wenn ich mich daran erinnere, dass er für mich gestorben ist, werde ich mit ihm auch alles andere erben. Ich weiß das. Deswegen so schlafe ich ein. Ich schlafe so ein. Nein, normalerweise so. So. Nicht, dass ich mir Glück wünsche, aber irgendwie, ich weiß auch nicht. Diese lacht immer darüber. Wenn ich esse, sind meine Hände so. Das ist irgendwie komisch. Aber so schlafe ich ein und ich umarme das Kreuz ganz fest. Wenn ich sage, Gott, ich weiß nicht, was alles da drin steckt. Ich weiß, du hast mir schon so viel offenbart, aber ich weiß, ich brauche noch mehr. Und so schlafe ich ein. In meinen Gedanken, wenn ich laufe, ich umarme das Kreuz ganz, 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 ganz fest, weil ich glaube, ich brauche mehr Offenbarung über das Kreuz. Ich glaube, ich brauche mehr Offenbarung über die Auferstehung. Ich glaube, dass ich... Paulus war so gigantisch. Paulus war möglicherweise der größte Christ, der jemals nach Jesus gelebt hat. Vielleicht. Der war so verrückt, dass er alles aufgegeben hat für Jesus Christus, aber der hat diese eine Begegnung gehabt. Gott, das will ich. Das will ich. Ich will dieses Kreuz so umarmen, dass ich diese Offenbarung habe, dass ich keine Muffe habe, vor jemandem von Jesus zu erzählen. Weißt, auch wenn es nicht passt, nein, ich will jederzeit bereit sein, Jesus Christus zu proklamieren. Weißt, deswegen betet für mich im Krankenhaus, und mein Gebet ist, hey, auch in der OP, dass die Ärzte von seiner Herrlichkeit getroffen werden. Nicht wegen mir, sondern wegen denen. Das ist mein Gebet. Die wissen alle, ich bin schon dort und die wissen alle schon, hey, hier kommt gleich der Pastor, okay. Das Ding ist, ich weiß, ich sehe mich nicht als Pastor, aber damit können die was anfangen. Und ich werde den allen vom Evangelium erzählen. Ich werde den allen vom Evangelium erzählen. Ist mir egal. Ist so, ich habe das Kreuz umarmt. Ich habe das, Paulus, wenn Paulus es kann, ich glaube, ich kann das auch. Wenn Paulus es konnte, ich glaube, ich kann das auch. Wenn er sagt, alles andere ist Kot im Vergleich zu dem, was da oben ist. Ich will das auch. Ich will das auch. Und dann sagt er, Vers 25, denn er muss herrschen, bis er alle Feinde unter seine Füße gelegt hat. Als letzter Feind wird der Tod weggetan. Schaut mal, was hier steht. Die Bibel sagt, er ist auferstanden, um zu herrschen. Er wird so lange herrschen, bis alle Feinde unter seinen Füßen sind. Was bedeutet, hier haben wir eine Prophezeiung. Das bedeutet, hier wird ein Feind nach dem anderen. In den letzten Jahrhunderten und letzten Jahrtausenden, ein Feind nach dem anderen wurde unter seine Füße gelegt. Das bedeutet, wir sind auf der Siegerstraße. Wir sind auf der Siegerstraße. Was bedeutet, hier haben wir eine Grundlage dafür, dass das Königreich Gottes ausgebreitet wird in einer Art und Weise, wie es noch nie zuvor passiert ist. Dass unsere Stadt, wenn sie Jesus noch nicht so kennengelernt hat, wird sie Jesus so kennenlernen. Warum? Weil wir haben diese Prophezeiung. Er sagt, er ist auferstanden. Dafür hat er Zeugnis gegeben, das ist wissenschaftlich sogar Fakt. Und weil er oben ist und weil er herrscht, ist er gerade dabei, einen Feind nach dem anderen unter seine Füße zu legen. Das Krasse ist aber, er hat ja schon alle Feinde unter seine Füße gelegt. Die Bibel sagt im Hebräer, was ist es? Hebräer 2,8, nichts ließ Gott übrig, was er ihm nicht unter die Füße gelegt hat. Alles hat er ihm unterstellt und ließ nichts übrig. Und dann sagt er aber im selben Vers, aber jetzt sehen wir noch nicht ihm alles unter seine Füße gelegt. Was bedeutet, im Geist ist alles bereits passiert. Jetzt ist es unsere Aufgabe, im Natürlichen es freizusetzen. Amen. Johannes 11,25. Jesus sprach zu ihr, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er gestorben ist. Und jeder, der da lebt und an mich glaubt, wird nicht sterben in Ewigkeit. Johannes 21,14. Dies ist schon das dritte Mal, dass Jesus sich den Jüngern offenbarte, nachdem er aus den Toten auferweckt war. Also, du weißt ja, jedes Zeugnis muss zwei oder dreimal bezeugt werden. Okay, hier, Jesus, dreimal erscheint er ihnen. Das war schon das dritte Mal, dass Jesus ihnen erschienen ist. Ist es nicht gigantisch? Schakabamba, hey, ich verstehe gar nicht, wie Petrus fischen gehen konnte. Ich hätte die ganze Zeit nur gewartet, dass Jesus wiederkommt. Er ist mir einmal erschienen, zweimal erschienen. Hey, ich warte jetzt nur, weil ich werde nicht essen, nicht trinken, bis er mir erscheint. Und Jesus erscheint ihm zum dritten Mal. In seiner Auferstehung. Ist es nicht gigantisch? Vers 30 bis 33. Warum sind auch wir jede Stunde in Gefahr? Täglich sterbe ich, so wahr ihr mein Ruhm seid, Brüder, den ich in Christus Jesus, unserem Herrn, habe. Wenn ich nur nach Menschenweise mit wilden Tieren gekämpft habe zu Ephesus, was nützt es mir? Wenn Tote nicht auferweckt werden, so lasst uns essen und trinken, denn morgen sterben wir. Irrt euch nicht, schlechter Umgang verdirbt gute Sitten. Werdet rechtschaffen, nüchtern und sündigt nicht. Schaut mal, wie er hier erzählt. Paulus, ganz so nebenbei erklärt er die Schwierigkeiten des Lebens. Aber für ihn so, hey, ich gehe durch die Schwierigkeiten, aber sein Problem ist, aber wenn es die Auferstehung nicht, dann macht es gar keinen Sinn. Okay, aber dadurch, dass es die Auferstehung gibt, Schwierigkeiten, who cares? Wisst ihr, dass es gab mal eine wissenschaftliche Studie von der Universität. Die wissenschaftliche Studie hat einige Menschen eingeladen und sie sollten dann jeweils auf ein Blatt Papier die 10 schlimmsten Sachen, die in ihrem Leben passiert sind, und die 10 besten Sachen, die in ihrem Leben passiert sind, aufschreiben. Und wisst ihr, dass einzelne Individuen auf ihre Liste auf die schlimmste und auf die beste Seite zum Teil gleiche Sachen aufgeschrieben haben. Dass die schlimmste Sache, die ihnen eigentlich passiert ist, damals, war eigentlich die beste, die ihnen jemals passiert ist. Und du denkst dir, wow, wie kann das sein? Schau dir Josef an. Die schlimmste Sache, die ihm jemals passiert ist, war, dass seine Brüder ihn verkauft haben. Am Ende war es die beste Sache, die ihm jemals passiert ist, weil sonst wäre er nicht nach Ägypten gekommen und hätte seine Familie nicht gerettet. Schaut euch Esther an. Die schlimmste Sache, die ihr jemals passiert ist, ich hatte keine Wahl, außer dass sie so einen skrupellosen König als Frau niedergelegt wird, ohne dass sie ihre eigene Meinung hat. Und am Ende ist es die beste Sache, die ihr passiert ist. Warum? Weil dadurch konnte sie ihr Volk retten. Schaut euch mal in Richter 2016, glaube ich, ist es, oder 2017, wo steht, dass 700 linkshändige Krieger ankamen, die mit ihrer Schleuder schleudern konnten und sie sagen und sie nicht mal ein Haar verfehlt haben mit diesen Steinen. Aber wisst ihr, was das bedeutet? Linkshänder, wieso? Weil sie alle ihren rechten Arm verloren hatten. Und sie haben so lange geübt, die waren alle Rechtshänder, sie haben so lange geübt mit ihrem linken Arm, bis sie besser waren, wie was sie mit dem rechten Arm jemals hätten tun können. Die schlimmste Sache, die ihnen passiert ist, ist zur besten für sie geworden. Und dann wurden sie sogar in der Bibel erwähnt. Wisst ihr was, eine der schlimmsten Sachen, die mir damals passiert ist, ist, dass ich so viel Ablehnung erlebt habe in meinem Fußballspielen und so weiter, dass ich aufgehört habe, Fußball zu spielen. Heute sage ich, das war die beste Sache, die mir jemals passiert ist. Aber für damals, das war die schlimmste Sache. Das hat mich zerstört. Dass ich, der Superstar, jetzt von niemandem nicht mal mehr angeguckt werde, nicht mal mehr begrüßt werde. Ich war 18 Jahre alt. Es war so schlimm, dass ich von einem Tag auf den anderen gesagt habe, ich höre auf mit dem Fußballspiel, obwohl das mein Leben war. Heute sage ich, das war die beste Sache, die mir jemals passiert ist. Die Frage ist nur, lassen wir Jesus sich verherrlichen in unserer Mitte? Egal, was wir durchgehen, wir verstehen viele Sachen nicht. Die Bibel erklärt uns, wieso schlimme Sachen passieren, auf vielerlei Arten und Weisen. Aber der Fokus der Bibel ist es nicht, uns zu erklären, warum. Die Bibel ist ein Buch, das uns erklärt, wie wir überwinden. Deswegen fragen wir nicht nach dem Warum, sondern egal, wo wir durchgehen, okay, Jesus, Halleluja, wie verherrlichst du dich in meiner Situation? Verlieren den rechten Arm, egal, wir üben so lange mit dem linken, bis wir 10-mal besser werfen können mit unserem linken Arm, wie wir es jemals mit unserem rechten tun konnten. Josef, am Ende sagt er, weißt du was, Brüder, ich habe euch schon lang vergeben, aber nicht ihr habt mich hierher gebracht, es war Gott. Die schlimmste Sache, die jemals passiert ist, war für ihn die beste, die ihm jemals passiert ist. Sogar heute, Leute, in einer wissenschaftlichen Studie, dass Menschen zum Teil rückblickend aufschreiben, das war das Schlimmste und das war das Beste und zum Teil gleiche Sachen auf beide Listen aufschreiben. Deswegen, egal was du durchgehst, du musst verstehen, die Auferstehungskraft lebt. Das Kreuz lebt für mich und für dich. Egal, was du durchgehst, wir werden überwinden, weil er überwunden hat. Egal, was du durchgehst, die Bibel sagt, er ist der Erstling der Auferstehung. Und weil er auferstanden ist und wir an ihn glauben, haben wir Auferstehung für alle Zeit. Amen. Ich habe euch mal erzählt. Deswegen, ich hatte früher sowas von Angst vom Tod. My goodness, hatte ich Angst vom Tod. Ich habe immer gedacht, oh Gott, ich hatte nicht Angst vom Tod, ich hatte Angst vor der Hölle, Mann. Das Ding, hey, das mit der Hölle, das hat mich fertig gemacht. Und heute, Auferstehung, oh my gosh. Weißt du, ich habe euch mal erzählt, auch wenn ich fliege, Leute haben manchmal so ein bisschen Angst, wenn es in Turbulenzen geht. Ich schlaf. Also, wenn sogar Paulus sagt, hey, der Tod ist ein Gewinn für mich. Halleluja, so lebe ich. Also, da gab es mal so Turbulenzen, ich habe geschlafen und im Schlaf träume ich, dass Turbulenzen sind. Und die waren auch wirklich da. Im Schlaf träume ich, dass brutale Turbulenzen sind und dass die Menschen anfangen zu schreien. Und im Schlaf habe ich geschlafen. Und im Schlaf wache ich auf, also ich träume noch immer. Das war so Inception, weißt du, weitere Ebene. Und im Traum träume ich, dass es voll abgeht. Und ich wache auf und sehe die Leute rumschreien und alle sagen, wir stürzen ab. Und ich, Halleluja, mach meine Augen zu, danke Jesus. Und Träume sind oft etwas, was in unserem Unterbewusstsein auch abläuft. Und deswegen, hey, weißt du was? Vom Tod habe ich keine Angst. Wenn Gott sagt, es ist Zeit, dann ist es Zeit. Halleluja. Aber das Ding ist, ich habe Auferstehung. Ich habe hier die Sicherheit. 1. Korinther, Kapitel 15, das ist ein Kapitel, das du dir durchlesen musst. Das ist wissenschaftlicher Fakt. Es gibt niemanden, der auferstanden ist, außer Jesus Christus. Und wenn er auferstanden ist und wir an ihn glauben, haben wir Auferstehung genauso. Amen. Schaut mal, dann geht er weiter. Und er spricht davon, wie sieht es mit der Auferstehung aus? Wie sieht es bei uns mit der Auferstehung aus? Vers 42 bis 44. So ist auch die Auferstehung der Toten. Es wird gesät in Vergänglichkeit. Es wird auferweckt in Unvergänglichkeit. Es wird gesät in Unehre. Es wird auferweckt in Herrlichkeit. Es wird gesät in Schwachheit. Es wird auferweckt in Kraft. Es wird gesät ein natürlicher Leib. Es wird auferweckt ein geistlicher Leib. Wenn es einen natürlichen Leib gibt, so gibt es auch einen geistlichen. Lasst uns weitergehen. Vers 46 bis 49. Aber das Geistliche ist nicht zuerst, sondern das Natürliche, danach das Geistliche. Der erste Mensch ist von der Erde, irdisch, der zweite Mensch vom Himmel. Wie der Irdische, so sind auch die Irdischen. Und wie der Himmlische, so sind auch die Himmlischen. Und wie wir das Bild des Irdischen getragen haben, so werden wir auch das Bild des himmlischen tragen. Vers 51. Siehe, ich sage euch ein Geheimnis. Wir werden nicht alle entschlafen, wir werden aber alle verwandelt werden. In einem Nu, in einem Augenblick bei der letzten Posaune. Denn Posaunen wird es und die Toten werden auferweckt werden, unvergänglich sein. Und wir werden verwandelt werden. Denn dieses Vergängliche muss Unvergänglichkeit anziehen und dieses Sterbliche Unsterblichkeit anziehen. Er spricht hier, die Korinther wollten wissen, weil ihr müsst verstehen, die Griechen haben nicht an Auferstehung geglaubt. Ihr wisst ja, als er sogar in Athen war, wo haben sie ihn ausgelacht, wo er angefangen hat, über die Auferstehung zu sprechen. Also, ja, Auferstehung, nein, nein, nein. Und so, deswegen sagt er, pass auf, da waren die Korinther, ja, wie ist es jetzt nochmal mit der Auferstehung? Und er sagt, so ist es mit der Auferstehung. Als allererstes, Jesus ist auferstanden. Wenn ihr an ihn glaubt, seid ihr schon mal auf der sicheren Seite. So, aber jetzt gehen wir mal dahin, wie funktioniert es mit euren Leibern, wenn mit der Auferstehung? Und er sagt, passt mal auf, wir werden alle auferstehen und wir werden alle verwandelt werden. Wir werden alle verwandelt werden. Dieses Natürliche hier ist zwar jetzt natürlich und das, was wir hier machen, sehen wir in Schwachheit. Er sagt, alles, was wir hier tun, das, manchmal macht es für uns gar keinen Sinn. Weißt du, was macht es irgendwie, was können unsere 25 Euro in Indien bewirken? Was kann unser Gebet manchmal bewirken? Was kann unsere Liebe manchmal bewirken? Das sieht so klein aus alles. Und er sagt, ja, ja, in Schwachheit wird gesät und möglicherweise in Kraftlosigkeit gesät. Aber auferweckt wird es in Unvergänglichkeit, in Herrlichkeit. Das ist die Gnade Gottes, dass wir im Fleisch hier Dinge machen dürfen, die oben, wie wir es gerade von der Ise gehört haben, die oben einen Reichtum und Schätze für uns anhäufen. Das ist die Gnade Gottes, dass wir hier in unserem irdischen Leben, die Dinge, die wir tun, dass wir hier, wenn ich dir Liebe gebe, oben einen Schatz anhäufe. Wenn ich hier bete, obwohl es so aussieht, als ist es kraftlos, aber oben Schätze anhäufe. Wenn ich dir Liebe zeige, wenn ich dir Gnade zeige, wenn ich dir vom Evangelium erzähle und ich denke, Mann, das haut nur gegen die Wand jedes Mal. Aber weißt du was? Oben ist es Unvergänglichkeit. Und er sagt, und dieser Leib wird in einem Nu umgestaltet werden. Weil so wie wir den Leib des irdischen Menschen getragen haben, so werden wir den Leib des himmlischen tragen. Und wisst ihr, was ich glaube? Ich glaube, dass wenn unser Körper, wenn wir umgestaltet werden, dass es definitiv sichtbar sein wird an uns, was wir fürs Evangelium getan haben. Wieso glaube ich das? Als Jesus auferstanden ist, kam er zu Thomas und sagt, okay, schau dir meine Wunden an. Das heißt, das Mal und sein Glaube wurde offenbar an seinem himmlischen Leib. Deswegen, alles, was du und ich hier tun, wird sichtbar sein an unserem himmlischen Leib. Paulus, diese Striemen sind wahrscheinlich noch sichtbar. Paulus, diese Schläge sind jetzt wahrscheinlich noch nicht so. Das ist nicht so, dass wir denken, hey, die laufen da verkrüppelt rum. Das ist so, nein, die sind in einem herrlichen Leib verwandelt wie Jesus Christus. Aber es ist trotzdem sichtbar. Du weißt. Ich weiß nicht, die meisten von euch wissen es. Ich hatte zwei Erlebnisse, wo ich entrückt wurde. Und du weißt, du siehst die Person an und du weißt, das ist David. Du weißt, da ist Abraham da hinten. Du weißt, da ist der. Du weißt es. Die sehen alle sehr ähnlich aus. Alle verherrlicht. Warum? Weil alle das Bild von Jesus Christus angenommen haben. Aber du weißt, da ist David. Du weißt, da ist Abraham. Du weißt, da ist Hiob. Du weißt, da ist Henoch. Du weißt, wer mit dir redet. Du weißt es. Warum? Weil sie das Mal an sich tragen, wer sie waren. Du weißt, da ist Jona. Du weißt, da sind die Propheten. Du weißt, da ist der Ratschluss der Propheten. Du weißt es. Warum? Weil sie es in sich tragen. Und so werden alle, wenn du nach oben kommst, wenn du in einem Nu verwandelt wirst, so wie diese gesagt haben und die Spalier stehen, dann werden sie wissen, hier kommt der Ivo, hier kommt, keine Ahnung, nennt eure Namen, aber alle werden es wissen. Warum? Weil an euch ist es sichtbar. Ihr seht aus wie Christus, aber an euch ist sichtbar, was ihr getan habt. An euch ist es sichtbar, was ihr im Leben getan habt für Jesus Christus. Warum? Weil deswegen werdet ihr eure Kronen empfangen. Halleluja. Ist es nicht gigantisch? Deswegen ist die Auferstehung so wichtig. so wichtig, dass wir das Kreuz umarmen, dass wir das Kreuz umarmen, nicht loslassen und immer mehr Offenbarung davon haben wollen, was er für uns getan hat, wer er ist, dass er ein lebendiger Gott ist, dass wir es umarmen, dass wir es festhalten und dass wir schauen und verstehen, dass er als Einziger auferstanden ist und dass niemand davon bezeugt hat, außer von Jesus Christus. Und wenn wir dieses festhalten, werden wir mit ihm beim letzten Posaunenschall, werden wir in einem Nu verwandelt werden. Das Sterbliche nimmt Unsterblichkeit an. Ist es nicht krass? Mei, oh mei, oh mei. Bei der Ise glitzert es. Ich weiß nicht, wie wir zusammenleben werden oben. Bei mir glitzert es nicht. Das ist das, was das Ding ist mit der Auferstehung. Wir werden nicht oben, was weiß ich, Ballett tanzen und ständig Halleluja singen und so weiter. Es kann vielleicht gewisse Sektionen geben, wo ihr das machen könnt, aber das ist das, was ich immer sage. Wenn ich oben ankomme, in einem Nu, und ich sehe da Engel in Tütü rumspringen und so weiter, dann werde ich sagen, ey, I'm sorry, aber ich glaube, ich bin in der falschen Sektion. Okay, ich muss zu den Kriegerengeln gehen. Ich muss zu den Kriegerengeln gehen mit den Schwertern und so weiter. Das Ding ist, ich werde in diese Sektion nicht reinkommen, wenn ich nicht hier ein Krieger bin. Wenn ich hier von meiner Couch aus in Faulheit tolle Sachen schreibe und so weiter, da werde ich nicht in diese Sektion da oben kommen, nur weil ich über Facebook tolle Sachen geschrieben habe. Ich werde dort ankommen, weil ich hier Krieger bin. Ich werde dort ankommen, weil ich hier bereits Krieger bin. So, das Ding ist, willst du nicht im Tütü oben rumlaufen? Dann lerne dein Kriegsgewand hier auch zu tragen. Okay? Weil das Ding ist, alles ist sichtbar. Alles wird sichtbar. Das Ding ist, ich glaube nicht, dass die schlimmen Sachen sichtbar werden. Warum? Weil wenn wir es nach oben schaffen, werden wir wie durch ein Feuer getestet. Das heißt, das, was nicht vor Gott bestehen kann, wird weggehen. Und das, was mit Gold und mit Silber und so weiter, mit Edelstein gebaut worden ist, das wird bleiben. Okay? Aber ich will viel an mir dran haben. Nicht wegen mir, wegen ihm. Er ist es würdig. Ich habe euch gesagt, deswegen ist bei mir nie im Kopf, warum Gott? Weil er mir nichts schuldig ist. Nichts ist er mir schuldig. Nichts ist er mir schuldig. Aber ich bin ihm mein Leben schuldig. Und deswegen bin ich berufen, Krieger zu sein, werde ich Krieger sein. Bin ich berufen, Evangelist zu sein, werde ich Evangelist sein. Bin ich berufen, Prophet zu sein, werde ich Prophet sein, egal. Hauptsache, er wird verherrlicht. Paulus ist das beste Beispiel dafür. Er lebte in der Herrlichkeit des Humanismus und der Gesellschaft. Alle haben zu ihm aufgeschaut. Das ist toll, wenn alle zu dir aufschauen. Weißt du, so dumm. Weißt du, ich war 18 Jahre alt und ich habe mich in dem gebrüstet, dass ich mit einer Disco in der vordersten Parkplatz parken darf. Ich habe mich damit gebrüstet, dass ich nicht anstehen muss in der Schlange, sondern vorne, weißt du, reinlaufen muss. Okay, schaut mal, wie sinnlos. Aber was es mir gegeben hat. Okay, und in dieser Disco, keine Ahnung, 300 Leute drin von 7 Milliarden auf der Erde und ich fühle mich wie der König. Wie verrückt es eigentlich ist. Und dann darf ich noch in die VIP-Sektion, weißt du? Shakabamba, hab 5 Euro in der Tasche, aber ich darf in die VIP-Sektion. Hallo? Weißt du das? Wie verrückt es eigentlich ist. Und Paulus hat alles gehabt und hat Jesus Christus, ist er ihm begegnet und hat gesagt, egal, Disco, Misco, alles hat keinen Sinn mehr. Ich werde ihm nachjagen und wenn ich alles verliere. Und er sagt, wisst ihr was? Reichtümer hatte ich, kein Problem. Armut hatte ich, kein Problem. Hauptsache, Jesus wird verherrlicht. Mein letzter Bibelvers, 2. Korinther 5, 16. Daher kennen wir von nun an niemand nach dem Fleisch. Wenn wir Christus auch nach dem Fleisch gekannt haben, so kennen wir ihn doch jetzt nicht mehr so. Daher, wenn jemand in Christus ist, so ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. Die in Emmaus haben Jesus nicht erkannt. Warum? Weil du erkennst Jesus nicht mehr nach dem Fleisch. Die da oben werden mich und dich nicht so kennen, wie wir hier sind, okay? Auch wenn du deine Hautfarbe total toll findest, oben hast du Herrlichkeit angezogen. Wir sind eine neue Schöpfung. Nicht mehr wir leben, sondern Christus lebt in uns. Amen. Lasst uns aufstehen und lasst uns einfach einen Moment dafür verwenden, dass wir sagen, hey Gott, wir wollen Auferstehung sehen. Wir wollen Auferstehung leben. Vater, es gibt so viele Bereiche in unserem Leben, wo wir noch verwandelt werden müssen. So viele Bereiche in unserem Leben. Und Vater, ich will mir ein Beispiel an Paulus nehmen. So wie Paulus alles für nichtig erkannt hat und gesehen hat wegen der großartigen Herrlichkeit Jesu Christi, so wollen wir sein.